Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Ist die amerikanische Angstpolitik, die Willkür, Wissenschaftsfeindlichkeit schon faschistisch? Dazu hier ein Gespräch im Verlauf der Sendung. Und worüber wird in Polen in der Kunstpolitik debattiert? Auch dazu mehr hier am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir starten mit Bühnenkunst. Es ist ein autobiografisches Theaterstück zwischen zwei Welten und hat einen etwas irritierenden Titel, Between the River and the Sea, zwischen Fluss und Meer, und erinnert an die antisemitisch verstehbare, strafbare Parole From the River to the Sea, Palestine will be free, mit der das Existenzrecht Israels bei Demos ja in Frage gestellt wurde. Aber Schauspieler Yosef Swade aus Haifa, dem geht es um etwas anderes. Er wuchs als palästinensisches Kind einer christlichen Familie in jüdischer Umgebung auf. Am Berliner Maxim Gorki Theater erzählt er nun mit dem Stück seine Geschichte. Er will das dazwischen bebildern und besprechen. Sein Leben sei voller Widersprüche, sagt der Schauspieler und Tänzer. Regisseurin und Co-Autorin ist Isabella Sedlak. Uraufführung war gestern Abend. Eine Solo-Performance also zwischen den Kulturen, zwischen den Generationen und mittendrin Barbara Behrendt.
Möchte jemand gegen die Show protestieren, gegen ihren provokanten Titel, fragt Yosef Swade, als er die Bühne betritt. Nein, niemand zieht ein Banner hervor. Deshalb gibt Swade selbst einen Einblick in seine Protestsouvenirs. Vom Gastspiel in London mit dem Habima Nationaltheater stammt das Plakat Israel Apartheid, Leave the Stage. Aus Jaffa jenes mit der Aufschrift, wenn es euch hier nicht gefällt, geht doch zurück nach Gaza. Und dann folgt der Satz, der bei manchem für Erleichterung sorgen mag.
I am not going to talk about the war, but I am going to talk about my divorce.
Es wird an diesem Abend nicht um den Krieg gehen, sondern um Josefs Scheidung. Damit ist der Ton gesetzt dieser autobiografischen Stand-up-Show, die im Komödienton von den Menschen aus und in Nahost erzählt, in deren Leben sich der Konflikt spiegelt. Es ist das Genre des politisch-persönlichen Solos, wie das am Maxim Gorki Theater vor einigen Jahren gute Tradition war mit Orit Nachmias und Yael Ronen. Yosef Swade ist in between. Ein Palästinenser, in Israel geboren und aufgewachsen, sozialisiert auf jüdischen und arabischen Schulen, christlicher Background, mit zwei Kindern von zwei jüdischen Frauen. Eine davon die Regisseurin Yael Ronen, die namentlich im Stück erwähnt wird. Mit ihr ging er damals nach Berlin, wo er bis heute lebt. Den irren Mix seines Lebens bringt er im Kleinen auf den Punkt. Mit seiner Schwester in Haifa bespricht er auf Arabisch am Telefon, ob die Nacht ohne Raketen geblieben ist, während er seine kleine Tochter auf Hebräisch auffordert, ihre Socken anzuziehen und im Kopf mit seinem Vater diskutiert, ob er dem Publikum jetzt wirklich eine Geschichtslektion über Palästinenser in Israel geben muss.
Tell them about the Arabs of 48. Papa, it's not a lecture, it's a theater show. Yosef, tell them!
Dramaturgischer Kniff, der das Private und Politische zusammenbringt? Josefs zweite Ex-Frau möchte mit der Tochter zurück nach Israel. Es wäre der Bruch der israelisch-palästinensisch-jüdisch-arabisch-christlichen Patchwork-Familie, die hier symbolisch steht für das nicht leichte, aber mögliche Zusammenleben aller. Yosef ist stolz darauf, dass sein Sohn nicht einmal richtig weiß, ob er Jude oder Araber ist. Es bedeutet, dass er ihn vor dem Hass des Nahostkonflikts bewahrt hat. Doch auch er wird irgendwann gefragt, auf welcher Seite stehst du eigentlich?
I'm for the good and the strong side. Yeah, you have to decide, the good or the strong. It's not always the same side. On which side are you, Abba? Well, I'm for the poor and the weak, like Jesus. Who are the poor ones? Well, once it was the Jews, then it was the Palestinians, and now it's everyone.
Wer sind die Starken, wer die Schwachen, wer die Guten, fragt ihn sein Sohn. Die Schwachen, das sind inzwischen alle, sagt Yosef. Die Regisseurin Isabella Sedlak fügt kaum mehr hinzu als ein Mikrofon und einen Stuhl. Ein bisschen Musik, eine projizierte Landkarte an der Wand. Einfaches Theater, das vom pointierten Spiel seines Darstellers lebt. Swade schlüpft mit kleinen Gesten in die Figur seines Vaters, seines Sohnes, der Scheidungsanwältin, der Ex-Freundinnen und zieht einen in den Bann. Das liegt auch am Text, der zwar unterhaltsam daherkommt, jedoch dicht von Symbolszenen durchzogen ist. Etwa jene mit Josefs Anwältin, die die Scheidung wie einen Krieg durchfechten will und somit zeigt, wie wir im Privaten genau das ausagieren, was wir politisch anprangern. Josefs Plädoyer: gründet Familien mit dem sogenannten Feind, bis die Nachkommen nichts mehr trennen kann.
We have to become so close to our so-called enemy that they become part of who we are.
Deprimierend wird der Abend, wenn es um das Leben nach dem 7. Oktober geht. Josefs beste Freunde, schwer traumatisiert, brechen mit ihm, als er sich nicht mit ihrem Kampf gemein macht. Josefs Jugend mit Freunden aller Abstammungen, seine Theaterprojekte mit Yael Ronen, mit Israelis und Palästinensern zum Nahostkonflikt, all das ist heute nicht mehr vorstellbar. Und trotzdem endet das Stück mit einer Utopie. Einem Roadtrip mit offenen Grenzen von Istanbul über Libanon, Israel, Gaza bis nach Mekka. Yusuf Swaits Lebensgeschichte beglaubigt, dass es ein Between geben kann. Ein schöner, kluger, lustiger und ungeheuer menschenfreundlicher Abend, den es gerade jetzt braucht.
Sagt Barbara Behrendt über eine Solo-Performance von Yusuf Swait am Berliner Gorki-Theater. Wir bleiben bei der Bühnenkunst. Das Internationale Festival für Neue Dramatik findet an der Berliner Schaubühne zeigt naturgemäß neue Arbeiten von Bühnenkünstlern. Im Zentrum des ersten Wochenendes Milo Raus, Medeas Kinderin und Caroline Nguyens Lacrima. Der französischen Autorin und Regisseurin wird in diesem Jahr übrigens ein Programmschwerpunkt gewidmet. Milo Raus, hyperreal, politisches Theater, in dem es um Mord unter Kindern geht, gilt als Skandaltheater. Sein dokumentarisches Theater ist in jeder Hinsicht eine Zumutung, weil es auf reale Vorfälle zurückgreift. Es sind Prozesse, bei denen etwas entsteht und verhandelt wird. Theater, Bühnen, Gerichts- und Gerechtigkeitsprozesse. Eberhard Spreng war dabei und sah Stücke über Kritik am westlichen Wohlstand.
Grace haust in einem Meer von Müll. In einer verlassenen Sporthalle fristet sie am Rand der irischen Gesellschaft ihr Elendsdasein, verfolgt von Erinnerungen, von geplatzten Träumen und enttäuschten Hoffnungen. Find beginnt in diesem Jahr mit einer Produktion mit dem ironischen Titel Safe House und mit dem Blick auf die prekäre Kehrseite der westlichen Wohlstandsgesellschaften, deren einstige Führungsmacht USA ihre Politik nunmehr einem immer groteskeren Heilsversprechen unterordnet. Das beobachtet der künstlerische Leiter der Schaubühne, Thomas Ostermeier.
Wir haben das Programm ja vor Trump seiner Wiederwahl gemacht. Einmal die Auseinandersetzung und Themen, Fragen, auf wessen Rücken wird eigentlich der American Dream geträumt? Das ist eine Frage, die dann auch darüber hinausstrahlt, nämlich mit postkolonialen Phänomenen, diese Kehrseite der Glücksverheißungen. Das, glaube ich, prägt schon ganz schön das Programm.
Was geschieht im unsichtbaren Teil unserer globalen Lebenswirklichkeit? Auf wessen Rücken organisiert der Westen seinen Wohlstand? Wo wird er produziert? In Lacrima, das im vergangenen Frühsommer in Wien uraufgeführt wurde, wird die Geschichte der Herstellung eines unendlich schönen und teuren Kleidungsstückes erzählt, der Hochzeitsrobe einer englischen Prinzessin. Die Unterschiede bei dem Blick auf dieses Objekt interessieren die vietnamesisch-französische Autorin, Regisseurin und Theaterleiterin Caroline Gielan Gien. Im Stück Lacrima sagt eine Figur: Wenn ihr dieses Werk erblickt, dann seht ihr etwas Wunderschönes. Wenn wir es betrachten, dann sehen wir Blut und Tränen. Und wir sehen, was es an Zeit gekostet hat. Lacrima ist aber auch ein Vorwand, um über soziale Gewalt in der Arbeitswelt zu sprechen und Gewalttätigkeiten im Privaten. Gewalterfahrungen beschäftigen auch den Schweizer Regisseur Milo Rau, der auf diesem Feld seinen sogenannten globalen Realismus errichtet. Er fragt sich nicht nur, was dem westlichen Publikum vom Elend der Welt erzählt werden kann, sondern auch, wie weit die abendländische Bühne überhaupt gehen kann bei der Darstellung realer Gewalt.
Das war für mich immer etwas, was ich einfach nicht verstanden habe und auch heute nicht verstehe und wo ich deshalb dranbleibe. Man fragt sich wirklich, warum das Theater sich immer damit beschäftigt. Während es andere Dinge gibt, die sich auch nach einem oder zwei Projekten für mich erledigt haben, während es dunkle Glutkerne gibt, solange ich auch dranbleibe, ich komme gewissermaßen nur immer weiter hinein, aber nie drüber hinweg. Und ich denke, ein Grund ist sicher, weil es eine humane Grenzerfahrung ist, wo die Darstellung selbst an ihr Ende kommt. Es gibt ja keinen Mord auf der Bühne innerhalb des antiken Theaters, weil man das einfach als nicht darstellbar hielt.
Am Ende seiner Produktion Medeas Kinderin fließt viel Blut. Dieser Hyperrealismus führt in Berlin zu Ohnmachten, ein Jahr nach der Genter Uraufführung. dieser Versuch, den narrativen Zündstoff einer antiken Tragödie in einer zeitgenössischen Familienmordtat neu zu entdecken, war am Eröffnungswochenende von Find die wohl gewalttätigste Grenzerfahrung. Davon durfte man sich in kleineren Arbeiten erholen. Eine von ihnen feiert die Überwindung gesellschaftlicher Zwänge. In der Performance Héritage steht der belgische Schauspieler Cédric Eickhout zusammen mit seiner Mutter auf der Bühne. Das Stück erzählt von einschneidenden Entwicklungsschritten in deren Biografie in den 1970er und 80er Jahren. Es gab damals diese Frauen, die sich für ihre Kinder einsetzten, über ihre Mutterrolle, aber nie ihre Freiheit als Frau aus dem Blick verloren. Wenn aber eine solche Frau 1982 beschloss, sich scheiden zu lassen, wurde sie als ein schlechter Mensch angesehen, obwohl sie doch nur die Verantwortung für ihr Leben übernahm. Also ohne je Simone de Beauvoir oder Annie Ernaux gelesen zu haben, machte meine Mutter mit ihrer privaten Entscheidung Politik, war Feministin. Das wollte ich sichtbar machen. Sichtbar machen, Grenzen der Wahrnehmung verschieben, das macht sich Find mit dem Blick auf ästhetische und narrative Ansätze des internationalen Theaters zur Aufgabe. Am Eröffnungswochenende wurde dieses Versprechen eingelöst.
Sagt Eberhard Spreng über das Auftaktwochenende von Find, neue Dramatik in Berlin. In über 1000 Orten der USA haben am Wochenende Demonstrationen gegen die Regierung von US-Präsident Trump und dessen Berater Elon Musk stattgefunden unter dem Slogan Hände weg gegen Einflussnahme und Willkür. Der neue Autoritarismus in den USA richtet sich nicht zuletzt auch gegen die Universitäten. Renommierte Hochschulen wie Columbia, Harvard, Pennsylvania, da sind Mittel massiv gekürzt worden. Historiker wie der Yale-Geschichtsprofessor Timothy Snyder und seine Frau Marcy Shaw, Osteuropa-Historikerin, sie verlassen die USA Richtung Kanada. Auch Yale-Philosophie-Professor Jason Stanley sprach in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angesichts von Behördenzerschlagung, Missachtung des Rechtsstaats, Abschiebewillkür und Angstpolitik von Faschismus. Die Bielefelder Historikerin Christina Morina ist mit Büchern zur Demokratiegeschichte hervorgetreten, hat die Theodor-Heuss-Professur an der New School in New York gerade inne und sie habe ich in New York gefragt, ist es übertrieben oder angemessen von US-Faschismus zu sprechen?
Also ich halte das, was unter dem Begriff jetzt, was Sie gerade zitiert haben, all die Elemente, die genannt worden sind, sind absolut zutreffend und man kann die Lage nicht dramatisch genug beschreiben. Gerade mit Blick auf die amerikanische Geschichte. Man braucht dafür auch nicht den Vergleich mit dem Nationalsozialismus oder mit Faschismen der Vergangenheit. Die systematische Errichtung einer Atmosphäre der Angst über Rhetorik, über Propaganda, über Dekrete, aber auch eben über Politik, über die Kürzung von Geldern, die Zerstörung von Institutionen. All das ist tatsächlich in den letzten Wochen hier Wirklichkeit geworden. Und die Frage der politischen Gewalt zum Beispiel, die ja fundamental zum Faschismus dazugehört, die dürfen wir uns auch im 21. Jahrhundert nicht nur auf die Straße bezogen vorstellen, sondern sie findet über die absolut entfesselte und unregulierte Social-Media-Waffenindustrie sozusagen statt, die es schafft, Menschen, einzelne Individuen, aber auch ganze Organisationen und Institutionen eben regelmäßig völlig einzuschüchtern, in die Defensive zu drücken und so eben auch eine gewaltsame Stimmung zu erzeugen. Und dass diese Angst, wovon es auch Stanley gesprochen hat, das ist eine sehr reale Angst und eine Einschüchterung. Und die Frage ist, ob die gestoppt werden kann, denn es ist ja eine dynamische Entwicklung und nichts ist sozusagen endgültig, sondern man kann dem entgegentreten.
Marcy Shaw sagt sogar, sie hätte nicht nur Angst um ihre Kinder, sondern fürchtet sogar Bürgerkrieg. Genau das, was Sie sagen, wegen der Präsenz allein von Waffen in jedem Haushalt. Snyder und Shaw forschen und lehren bisher an liberalen US-Universitäten und auch am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien sind sie oft zu Gast, verlassen ihre Heimat, die USA, ziehen sich nach Kanada zurück. Es sind Totalitarismusforscher. Eine Umfrage vom Wissenschaftsmagazin Nature, die mir gerade in die Hände fiel von Ende März, hat 1600 Wissenschaftler befragt und da kam heraus, dass 3/4 von ihnen über Auswanderung nachdenken. Und Nature ist kein agitatorisch-aktivistisches Blatt, sondern ein hoch angesehenes Wissenschaftsmagazin. Frau Morina, fürchten Sie eine Art Braindrain oder gibt's den schon?
Also mich überrascht das nicht, diese Umfrage. Ich habe ähnliche Gespräche und der Gedanke ist bei vielen nicht unausgesprochen, sondern es wird aktiv darüber nachgedacht. Natürlich droht das jetzt. Jede einzelne Wissenschaftlerin, jeder einzelne Wissenschaftler macht eben dann auch sehr individuelle Abwägungen. Wir alle haben unterschiedliche Zwänge und Nöte und Rücksichten zu nehmen und zu berücksichtigen. Und eine Hoffnung ist ja, dass das Argument, bisher waren die USA Spitzenklasse, was Forschung, Lehre, Forschung, akademisches Wissen angeht in der Welt, das droht tatsächlich hier diesen Standort zu zerstören, was gerade passiert. Diese Hoffnung ist vielleicht ein Weg, dass man einsieht, dass man auf diese Art und Weise diese Spitzenstellung verlieren wird. Ich würde hinzufügen wollen, dass es nicht gut wäre, jetzt dafür zu werben, dass die Leute aus den USA woanders hingehen oder hinkommen, sondern eher dafür plädieren, weil eben dieses Wissenschaftssystem so stark auch transnational und grenzübergreifend verknüpft ist in der Welt, diese Verknüpfungen gerade jetzt zu reaktivieren, zu suchen, zu stärken, mitzuwirken daran, dass die Wissenschaftslandschaft es hier auch schafft, sich zu wehren und eine effektive Antwort zu finden, so wie es jetzt auch der frühere Präsident Obama formuliert hat. Die Universitäten müssen dafür sorgen, dass diese Sache wieder gefixt wird, so hat das formuliert. Wir müssen alle auf unsere Weise bereit sein, gewisse Risiken auch einzugehen. Das ist dann, wie das jeder Einzelne, auch jede einzelne Institution tut, ist natürlich jeweils denen überlassen. Aber den Brain Drain würde ich auch nicht jetzt vorhersagen und als vollendete Tatsache einfach voraussetzen, sondern es gilt hier ein demokratisches Wissenschaftssystem zu erhalten. Wenn das hier fällt, haben es viele andere Wissenschaftssysteme in der Welt noch schwerer.
Lassen Sie uns im zweiten Teil unseres Gesprächs vielleicht darüber sprechen, was man tun kann. Sie selber haben sich auch Gedanken dazu gemacht und halten, wenn ich es richtig weiß, dazu eine Art Auftaktveranstaltung in der kommenden Woche, richtig?
Richtig, genau. Wir haben bestehende Kontakte. Also man hat ja viel auch E-Mail-Kontakte nach Europa, nach Deutschland und dann hier in den USA zu den Kollegen und Freunden. Und wir haben uns überlegt, was wir tun können als Historiker und Historikerinnen insbesondere und haben eine Gesprächsreihe jetzt gegründet, ad hoc, die per Zoom stattfindet und Historians on Democracy heißt und den Anspruch hat, eine kritische Öffentlichkeit zu erhalten, wieder zu stärken, professionell miteinander verknüpft zu sein, sich auszutauschen über Erfahrungen und auch in die breitere Gesellschaft hinein Einordnungen anzubieten und diese jetzige sehr brenzlige Lage zu versuchen, mit historischen, sehr unterschiedlichen Perspektiven, zum Beispiel auf die Zivilgesellschaft, auf die Rolle von Institutionen, auf die Frage, was bedeutet Rechtsstaatlichkeit, all das mit historischer Fundierung in ganz kurzen Impulsen zu diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Geschichte von Demokratie, Entstehung und auch Zerstörung beschäftigt haben, dies und jenseits des Atlantik. Und das führt auch meine Lehraufgaben zum Beispiel zurzeit zusammen, weil ich ein Seminar unterrichte hier zur Geschichte der Demokratie im 20. und 21. Jahrhundert und natürlich dann jede Woche, wenn wir uns treffen, ein historisches Buch auf dem Programm steht und ein historischer Zusammenhang, aber jedes Mal eben diese jetzt sehr bedrohliche Gegenwart, die reale Angst auch der Studierenden, sogar innerhalb des Landes nicht mehr auf Konferenzen fliegen zu können, weil man am Flughafen das Handy kontrolliert bekommt und dann eben die Angst ist, dass irgendwelche Gaza-bezogenen Themen rausgefiltert werden und man deswegen Konsequenzen zu befürchten hat. Also all das spielt auch in der Lehre jetzt tagtäglich eine sehr dringliche Rolle. Und wir versuchen also mit dieser Gesprächsreihe diesem etwas entgegenzusetzen und auf jeden Fall nicht ohnmächtig zu sein, sondern zu handeln. Und das mit den Mitteln, die wir haben, kritische Analyse, Aufklärung, Bildung, Information.
Es gibt ja auch Widerstand im Land. Ich habe gelesen, Ende März gab es sowas wie ein Public Statement on Supporting Science for the Benefit of All Citizens, also an die amerikanische Bevölkerung. 2000 Wissenschaftler haben mit dem Satz begonnen, wir vertrauen auf die Wissenschaft, we all rely on science. Eine Frage zum Schluss, die uns im Kulturjournal des Deutschlandfunks natürlich interessiert. Das Projekt 2025, dazu zählen Beamtenentlassungen, Ausstieg aus Umweltgesetzen, Migrationspolitikverschärfung, Zölle, Isolationismus, Hochschulmittelbegrenzung. Ich könnte jetzt so weitermachen, die nationalen Gesundheitsinstitute, Bibliotheksdienste, also oder auch die zu Beginn diese Verordnung gegen die Gendertheorie. Das sind alles Dinge, die auch die Geisteswissenschaften ins Mark treffen.
Absolut. Das ist ein tatsächlich autoritärer, systematischer Angriff auf die Freiheit von Forschung und Lehre und auf all das, was in den letzten Jahrzehnten an kritischer, historischer Aufarbeitung auch in diesem Lande ja gelungen war. Die komplette Delegitimierung und Zerstörung dessen, wofür zum Beispiel die Smithsonian-Museen stehen, also eine kritische, selbstkritische Perspektive auf die amerikanische Geschichte, die ja gezeichnet ist von Rassismus, von Ungleichheit, von struktureller Gewalt, von struktureller Benachteiligung. All das ist ja in den letzten Jahrzehnten in der Folge des Civil Rights Movements aufgearbeitet und auch etwas adressiert worden. Und da sind riesen Fortschritte gemacht worden in Richtung mehr Gleichheit und Freiheit für alle in diesem Land, so wie das Versprechen des Landes ist. Und dass das jetzt als unpatriotisch, als zerstörerisch, corrosive, ja, so ein Begriff, der dann fällt, also als eine Art ätzende, zerstörerische Ideologie den Universitäten, den Museen, den öffentlichen Bildungseinrichtungen vorgehalten wird und über die Erpressung, einfach über Geld gezwungen wird, diese Inhalte entsprechend anzupassen und das Ganze wieder vermeintlich patriotischer zu machen, wie es dann heißt, und weniger spalterisch. Das ist also wirklich klassisch autoritär oder faschistisch, wie man es bezeichnen will. Ein Faschismus braucht und möchte keine kritische Bildung, sondern Doktrin und Ideologie. Und das ist das, was hier uns allen, also und da sind, ob wir nun basiert sind in den USA oder nicht, wir sind in der Wissenschaft grenzübergreifend unterwegs. Und das hat also massive und direkte, wirklich akute Konsequenzen für unsere Arbeit, weil sofort natürlich die Schere im Kopf aktiviert werden kann, wenn Mitarbeiter, wenn eigene Studierende von Kürzungen betroffen sein könnten, wenn man sich falsch äußert in diesem Sinne. Also das, ja, würde ich absolut so sehen. Es trifft vielleicht sogar vor allem die Geisteswissenschaften in dieser ideologischen Dramatik.
Das sagt die Bielefelder Historikerin Christina Morina, die zurzeit die Theodor-Heuss-Professur an der New School in New York innehat. In der Berliner Akademie der Künste, und damit kommen wir zum letzten Beitrag in dieser Ausgabe, fand eine Tagung zur aktuellen Kunstdebatte in Polen statt. Bei Lesungen, Panels, Performances, da ging es um den kulturpolitischen Einfluss, die Veränderungen durch die PiS-Regierung in der Vergangenheit und auch den Wahlsieg der liberal-konservativen Koalition. Was haben die Eingriffe der PiS-Regierung in die Kunstfreiheit hinterlassen? Welche Rolle spielen Frauen im kulturpolitischen Transformationsprozess? Wie werden Museumsleitungen besetzt? Das sind Fragen, die bei der Tagung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Künste anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Polens aufgegriffen wurden. Und Carsten Probst beginnt seinen Bericht mit einer bedeutenden polnischen Filmregisseurin.
Agnieszka Holland gehört spätestens seit ihrem Filmklassiker Hitlerjunge Salomon aus den 1990er Jahren zu den großen polnischen Regisseurinnen. Zwar lebt sie seit vielen Jahren in Frankreich, doch verfolgt und kommentiert sie die politische Entwicklung in Polen höchst aufmerksam. Ihr letzter Film Green Border von 2023 handelt von der katastrophalen humanitären Situation von Migranten, die von Belarus nach Polen geschickt und mit militärischen Mitteln an der Grenze abgefangen, ja bekämpft werden. Im Interview gibt Agnieszka Holland sich skeptisch, ob sich nach dem Regierungswechsel in Polen vor anderthalb Jahren gesellschaftlich wirklich etwas verändert hat.
The victory of the Democratic Party in the last election was a burst of hope.
Der Sieg der demokratischen Parteien war ein Ausbruch der Hoffnung, aber die Hoffnung hat sich schnell aufgelöst, denn das gesamte staatliche System wurde unter der PiS-Regierung kontaminiert. Die Heilung der Institutionen von deren Disruptionen ist schwierig, wie ein Minenfeld, das geräumt werden muss. Doch was noch tiefer reicht, ist, dass sich die Leute insgesamt mit der Situation unter der PiS arrangiert haben. Sie haben ohne großen Protest ihr berufliches und privates Leben angepasst. Und das reicht heute sehr tief in die Gesellschaft. Das bestätigen viele Gespräche, die auf den Panels dieser Tagung geführt wurden. Der Schriftsteller Jacek Denel, der auch der polnischen Autorenvereinigung vorsteht und mit seinem Ehemann während der PiS-Zeit ins Berliner Exil gegangen war, wie er sagt, sieht den Literaturmarkt in Polen nach wie vor als stark beschädigt an. Vier große Verlagshäuser teilen sich diesen Markt mehr oder weniger untereinander auf. Die Qualität der Veröffentlichungen aber litt noch immer unter den Folgen der PiS-Zeit.
One of the deepest problems with cultural institutions
Eines der größten Probleme der Kulturinstitutionen in Polen ist der Mangel an kompetenten MitarbeiterInnen. Sie haben die Institutionen aus Frust über die PiS-Regierung verlassen und kommen nicht wieder, weil sie inzwischen besser bezahlte Stellen gefunden haben. Klar, wir hoffen auf den Big Change, aber es liegt wirklich sehr viel Arbeit noch vor uns. Dagegen argumentieren Stimmen wie die von Olga Brzezinska, der stellvertretenden Direktorin des Adam Mickiewicz-Institutes, die Enttäuschung über die Langsamkeit der Entwicklung nicht zu groß werden zu lassen. Mit Blick auf Ungarn, wo die autoritäre Fidesz-Partei um Viktor Orban nach wie vor fest im Sattel sitzt, sagt sie: Wir können doch froh sein, dass wir überhaupt wieder an einer Liberalisierung der Gesellschaft arbeiten können. Wenn die Erwartungen hoch sind, dann ist es natürlich leicht, sie zu enttäuschen. Natürlich haben viele von uns nach 8 Jahren einen schnellen und tiefgreifenden Wandel erwartet. Aber das geht nicht über Nacht. Es braucht von jedem große Anstrengungen. Seid geduldig, kritisiert nicht ständig alles. Im Unterschied zur Peace-Zeit kann die Gesellschaft jetzt doch alle ihre Belange überhaupt erst einmal wieder laut äußern. Auch für Deutschland halten die Debatten um die polnischen Perspektiven nach dem Regierungswechsel Lehren bereit. Agnieszka Holland sagt, der Einfluss rechtsradikaler Strömungen auf die polnische Gesellschaft ist kein spezifisch polnisches Problem. Auch in Deutschland verfängt ja die kulturnationalistische Ideologie der AfD seit Jahren in einem permanenten Prozess der Aushöhlung und Bedrohung von Institutionen. Die Situation nach dem Regierungswechsel in Polen zeigt inzwischen, eine offizielle Abwahl von rechtsextremen Parteien aus der Regierung allein reicht nicht aus, um die von ihr beschädigten Institutionen und mit ihnen ein offenes gesellschaftliches Klima wiederherzustellen,
sagt Carsten Probst. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert beginnen mit dem Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 80 Jahren.
In Weimar ist gemeinsam mit Überlebenden an die Befreiung der Lager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 80 Jahren erinnert worden. Sie waren die ersten KZs, die von US-Truppen befreit wurden. Altbundespräsident Christian Wulff warnte als Hauptredner vor einer zunehmenden Verrohung und Radikalisierung der Gesellschaft. Er äußerte sich auch zum Streit um die geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm. Diese war durch die Gedenkstätte auf Druck der israelischen Regierung abgesagt worden, die Böhm unter anderem vorwirft, den Holocaust zu verharmlosen. Der Enkel einer Holocaust-Überlebenden gilt als Kritiker der Regierung von Premier Netanyahu. Christian Wulff dazu heute in Weimar.
Ich sehe ihn als Anwalt universeller Menschenwürde mit dem Ziel der Gerechtigkeit, Verständigung und Versöhnung. Aber ich darf ja auch sagen, Omri Böhm und ich verstehen die Empfindsamkeit angesichts des unendlichen Leids der noch immer in Händen der Terrororganisation Hamas befindlichen israelischen Geiseln.
Die Autorenvereinigung Pen Berlin hatte die Ausladung Böhms vom Buchenwald-Gedenken als aberwitzig kritisiert. Chemnitz hat ein weiteres Museum. Das Elternhaus des Malers und Brücke-Mitbegründers Karl Schmidt-Rottluff ist dafür umfassend saniert worden. Es war dem Verfall preisgegeben, wurde jetzt aber als ein Kulturhauptstadtprojekt restauriert für rund 3,5 Millionen Euro. Das Haus ist eine Wohnmühle im Chemnitzer Stadtteil Rottluff. Gezeigt werden dort seit heute Objekte aus dem Leben des Expressionisten sowie Druckgrafik und Kunsthandwerkliches von Karl Schmidt-Rottluff. Der neue Garnisonkirchturm in Potsdam mit seiner Aussichtsplattform ist seit vergangenem Sommer in Betrieb. Es kommen auch leidlich Besucher an den geschichtsträchtigen Ort. Die Trägerstiftung kann unterdessen die kirchlichen Baukredite nicht wie geplant zurückzahlen. Die Stiftung habe eine weitere Stundung bis 2028 beantragt. Es geht um die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 3.250.000 Euro. Das wurde bei der Synodentagung in Berlin bekannt gegeben. Zugleich sei um institutionelle Förderung durch die Landeskirche gebeten worden. Beide Anträge würden derzeit geprüft. Die Baukosten belaufen sich auf mehr als 40 Millionen Euro. 5 Millionen davon sind kirchliche Darlehen. Schon dreimal hat die Jury der Fachzeitschrift Theater heute Lina Beckmann zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Jetzt ist eine weitere Auszeichnung dazugekommen. Lina Beckmann hat in Hamburg den mit 15.000 Euro dotierten Gustav-Gründgens-Preis 2025 erhalten. Dafür, so die Jury, dass sie sich für ihre Figuren schonungslos verausgabe, körperlich und emotional. Der Gustav-Gründgens-Preis zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben. Seit 12 Jahren ist Lina Beckmann am Hamburger Schauspielhaus engagiert.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Ich weise Sie gerne auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Zwei Themen dort. Einmal der Aufmarsch in Paris. Marine Le Pen mobilisiert ihre AnhängerInnen. Und auch das Gedenken in Weimar. 80 Jahre Befreiung des KZ Buchenwald. Ihnen einen guten Abend.